Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 16. Februar. Als Bundeskanzler Olaf Scholz und der russische Präsident Wladimir Putin gestern gut eine Stunde früher als geplant vor die Presse traten, da herrschte nicht Krieg, aber Konfusion. Putin lief 3 Minuten auf Phoenix ohne jede Übersetzung. Der russische Herrscher unplugged.
Не раз говорил, что Германия один из ключевых партнеров России. Мы всегда стремились к укреплению между нашими государствами.
Die Simultandolmetscherin kämpfte noch mit der Technik.
Ich habe keinen Ton.
Und die beiden Kollegen von der Welt erst, die waren sich gar nicht sicher, was passiert da eigentlich gerade im Kreml.
Und ich bin jetzt leider auch im Moment etwas überfordert, ob das schon die Pressekonferenz ist. Ich kann es nicht sehen, ich kann es nur hören. Thomas?
Ich bin genauso überrascht wie du, weil mir nur aufs Ohr mitgeteilt wurde, wir haben eine Pressekonferenz mit dem russischen Präsidenten und dem Kanzler Olaf Scholz.
Der Kanzler dagegen präsentierte sich, tritt fest, er beherrscht den bei Staatsbesuchen üblichen hohen Ton.
Für die Bundesregierung ist klar, dass eine weitere militärische Aggression gegen die Ukraine schwerwiegende politische, wirtschaftliche und strategische Konsequenzen zur Folge hätte. Mein Eindruck ist, das wissen alle ganz genau.
Und für seine Verhältnisse war Olaf Scholz auch emotional.
Das will ich doch sagen. Für meine Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden. Und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Es ist unsere verdammte Pflicht und Aufgabe, als Staats- und Regierungschefs zu verhindern, dass es in Europa zu einer kriegerischen Eskalation kommt.
Wladimir Putin verwies auf die Bedrohungslage durch die immer weiter an Russland heranrückende NATO, zeigte aber auch Gesprächsbereitschaft und bedankte sich später artig bei Olaf Scholz für den nützlichen und informativen Dialog.
Федерального канцлера за совместную работу, полезный и содержательный диалог.
Jetzt gilt es also, zwischen den Zeilen zu lesen. Und genau dafür ist der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer, Gordon Ripinski, gestern mit in der Kanzlermaschine nach Moskau gereist. Er war nah am Geschehen im sonnigen Moskau. Einen schönen guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Gabo.
Gordon, was war das Ergebnis dieses 4-stündigen Austausches zwischen den beiden? Sind wir gestern dem Krieg oder dem Frieden näher gerückt?
Gabor, ich fühle mich nach etwas Optimismus und würde sagen, wir sind eher einer Verhandlungslösung, also dem Frieden, ein bisschen näher gerückt. Zwar hat Russlands Präsident Wladimir Putin auf Nachfrage nicht ausgeschlossen, die Ukraine anzugreifen, aber er hat sich immerhin dazu durchgerungen zu sagen, dass auch er einen Krieg nicht will. Aber was aus meiner Sicht noch bedeutender war, die Art, wie Scholz und Putin miteinander gesprochen, teilweise gerungen haben, die lässt aus meiner Sicht Dialogbereitschaft erkennen. Es war kämpferisch, aber eben nicht kalt, sportlich und nicht destruktiv. Und auch Scholz hat Gesprächsbereitschaft bei kritischen Themen, wie zum Beispiel bei Truppenstationierungen, durchscheinen lassen. Also, ich glaube seit meiner Reise gestern nach Moskau wieder etwas mehr an den Frieden.
Olaf Scholz wirkte bei der Pressekonferenz zumindest auf mich impulsiver, als man ihn sonst erlebt hat. Was war dein persönlicher Eindruck von vor Ort? Welchen Olaf Scholz hast du da in Moskau erlebt?
Das war in der Tat ein anderer Olaf Scholz, als man ihn in Deutschland bisher kannte. Schlagfertig, bereit zum Konter und immer um Augenhöhe mit dem ja rauflustigen russischen Präsidenten bemüht. Ein Beispiel. Als es um eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ging, da witzelte Scholz, dies werde nicht geschehen, solange er und Putin noch im Amt seien. Dann schaute er zu Putin rüber und sagte dann so süffisant, er wisse ja nicht, wie lange dieser dann tatsächlich Präsident bleiben wolle, aber ja wohl kaum ewig. So kennt man ja Scholz nicht, aber besondere Lagen locken beim Bundeskanzler offensichtlich ganz neue Regungen hervor.
Im Regierungsflugzeug besucht der Kanzler, der für gewöhnlich vorne in der Maschine sitzt, seit jeher die Journalisten, die für gewöhnlich weiter hinten in der Maschine sitzen, um nochmal seine Interpretation des Erlebten zu liefern. Also Gordon, hier ist meine Frage, was hat diese Nachlese im Regierungsflieger von Olaf Scholz ergeben?
Ja, nach einem langen Verhandlungstag kam Scholz spät am Abend im Flugzeug noch einmal zu uns Journalisten und erläuterte seine Eindrücke von der Reise. Und jetzt muss man sagen, dass so ein Gespräch ja nicht zum Zitieren gedacht ist, aber so viel kann man dann doch verraten. Die Hoffnung auf weitere Verhandlungen hat in der gesamten deutschen Delegation zugenommen. Schon in Moskau konnte ich mit einem Unterhändler sprechen und der sagte mir, es gibt endlich wieder Anknüpfungspunkte für weitere Gespräche. Man hat insgesamt dem Kanzler auf dieser Reise die enorme Anspannung angemerkt. Das war ja bereits der zweite Antrittsbesuch, bei dem es sofort um Krieg und Frieden ging. In Washington vor einer guten Woche war es ja auch schon so. Und da besteht dann kein Raum für Fehler. Und dementsprechend groß war ja dann auch die Erleichterung bei Scholz, dass er immerhin mit einem Teilerfolg wieder zurück nach Berlin fliegen konnte.
Vielen Dank, Gordon, für diese Informationen und dann sage ich bis später, wenn du von der deutschen Air Force One auf die Pioneer One umgestiegen bist.
Bis später, Gabor.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wir bleiben bei der Ukraine-Krise und sprechen darüber mit Dr. Stefanie Babst. Sie hat fast 20 Jahre im Hauptquartier der NATO gearbeitet und erklärt uns jetzt die Strategie von Wladimir Putin.
Er hat diese beiden Dinge miteinander verknüpft. Er hat den Konflikt in der Ukraine, der quasi eingeschlafen war, eingefroren war, wieder aufleben lassen und ihn gekoppelt an weitreichende politisch-strategische Forderungen für die Neuordnung von Sicherheit in Europa.
Außerdem schauen wir mit Anne Schwed in New York und Annette Weisbach in Frankfurt auf das muntere Treiben an den Wertpapiermärkten. Und wir sehen endlich eine Chance für B-Movies und C-Movies, einen Oscar zu gewinnen. Denn die strenge Jury der Filmakademie hat mit dem Publikum ein Einsehen. Außerdem, wir freuen uns für ein finnisches Liebespaar, das ein ganz besonderes Hochzeitsständchen gesungen bekam. Was bitteschön will Wladimir Putin, das weiß nur Putin selbst. Aber man kann vielleicht versuchen, die großen Linien seiner Politik zu verstehen, denn er verfolgt einen Plan, auch mit dem Truppenaufmarsch vor den Toren der Ukraine. Ein Plan, der nicht Krieg heißt, der wahrscheinlich nicht Krieg heißt. Das sagt Dr. Stefanie Babs. Sie hat fast 20 Jahre bei der NATO gearbeitet. Sie hat dort einen Planungsstab aufgebaut und geleitet. Einen Planungsstab, der direkt an den NATO-Generalsekretär berichtet hat. Sie besuchte uns auf der Pioneer One und wer genau hinhört, wird hier und jetzt eine Art Friedensplan für den Konflikt hören. Die Ideen einer Frau, die der NATO gedient hat und die sich um den Frieden sorgt. Die sich Zeit ihres Lebens in die Köpfe auch von Aggressoren hineingedacht hat und daraus ihre Schlüsse zog. Geben wir ihr die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Einen schönen guten Morgen, Stefanie Babst.
Schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Sie gehörten dem Strategic Foresight Team an, um nicht zu sagen, Sie haben es geleitet, direkt unterhalb des NATO-Generalsekretärs. Daher meine erste Frage, was sehen Sie, wenn Sie nach vorne schauen? Kriegen wir Krieg an dieser Osteuropa-westlichen Nahtstelle an der Grenze der Ukraine? Ist Putin ein Abenteurer?
Ich würde Herrn Putin alles andere bezeichnen, aber ganz gewiss nicht als einen Abenteurer. Er ist ein relativ kaltblütiger Stratege und hat das auch in der Vergangenheit immer unter Beweis gestellt. Das tut
Was
er auch
ja eher
jetzt.
Ein Kompliment ist.
Das, ja, ein zweifelhaftes, aber das muss man ihm zubilligen. Er ist kein Anfänger und er ist ziemlich smart in seinen Zügen. Wenn man den Konflikt mit einem Schachbrett vergleicht, dann bewegen wir uns jetzt in einer anderen Phase auf diesem Schachbrett.
Das heißt, er hat schon etwas erreicht, nicht nur unsere Aufmerksamkeit, sondern er wird auch Beute machen.
Er hat schon Beute gemacht in der Form, dass er die Aufmerksamkeit der westlichen Welt auf sich gelenkt hat. In den vergangenen Wochen hat er ja viel Besuch bekommen. Er hat viel telefoniert. Er hat genau das geschafft, was er vorher eigentlich nicht so gut konnte, nämlich die Regierungschefs, Außenverteidigungsminister bei sich zu versammeln, um seine Punkte, seine Forderungen zu artikulieren. Und das ist schon mal ein erster Punktsieg.
Und hat er nicht auch, wenn man unparteiisch, vielleicht sogar mit freiem Blick auf die Landkarte schaut, einen Punkt, wenn er sagt, ihr habt euch nach der Implosion der Sowjetunion an uns rangerobbt, ihr habt über 10 Staaten tatsächlich der NATO eingegliedert, nicht nur Polen und Ungarn, sondern tatsächlich auch die kleineren, noch dichter an ihm dran liegenden Staaten. Jetzt ist es genug bisher und nicht weiter. Hat er da nicht einen Punkt?
Er hat einen Punkt, das ist meine persönliche Auffassung. Und ich muss sagen, er hat diesen Punkt in den vergangenen 10 Jahren auch immer wieder gemacht, dass die Erweiterungsrunden der NATO Sicherheitsinteressen Russlands berühren.
Was sie auch taten.
Was sie auch taten und tun. Und er hat die Argumentation der Allianz nie wirklich abgekauft, nämlich, dass wir als demokratisches Bündnis überhaupt gar keine Bedrohung für Russland darstellen. Also sie können diesen Punkt immer wieder machen. Das ist ja in der Vergangenheit auch unternommen worden. Aber er ist halt nicht angekommen. Russland akzeptiert ihn nicht.
Hat die NATO denn wenigstens konsultiert bei ihrer Osterweiterung, bei ihrem Vorrücken in Richtung des russischen Territoriums?
Das hat sie in meiner Erinnerung nicht getan. Es gab ja ganz unterschiedliche Erweiterungsrunden, die 1999 begannen und sich dann fortsetzten bis 2019. Und die NATO hat natürlich in allererster Linie mit dem Beitrittskandidaten verhandelt. Und Russland hat weitestgehend zugeschaut und natürlich die Kröten schlucken müssen. Aus der Sicht Russlands war das jeweils überhaupt keine positive Entwicklung. Aber die Allianz hat ja argumentiert und tut das immer noch. Es ist die Entscheidung von mittlerweile 30 souveränen Demokratien, ob sie ein weiteres Mitglied im Bündnis aufnehmen oder nicht. Das ist ihre Entscheidung. Und darauf beharren die Verbündeten, wie ich finde, auch zu Recht heute.
Gleichzeitig haben wir, der Westen, ja Verträge unterschrieben, in denen von der Unteilbarkeit der europäischen Sicherheit die Rede ist. Was bedeutet dann dieser Begriff eigentlich von der unteilbaren Sicherheit in Europa, wenn man den anderen nicht mal konsultiert und nicht einbezieht, den man ja zur eigenen Sicherheit braucht?
Also Sie haben völlig recht, wenn Sie auf diesen Begriff verweisen, denn er steht nicht nur in diesen verschiedenen internationalen Verträgen drin, die in der Nachkriegszeit vereinbart worden sind. Er wird jetzt auch von den Russen immer wieder unterstrichen. Und das Problem, was wir haben, ist, es gibt weder eine völkerrechtliche Definition noch eine politische Definition, was es eigentlich ist und was es in der Realität bedeutet. Also müssen wir mit den Russen über diesen Begriff sprechen. Und ich denke, das wird Teil der diplomatischen Verhandlungen in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht sogar auch Jahren sein, weil das ist ein wirklich dickes Brett, was man bohren muss.
Ich meine, unteilbar heißt für mich auf jeden Fall schon mal partnerschaftlich und nicht den anderen hintergehen. Wenn irgendwas unteilbar ist im Verhältnis von Staaten, von Menschen, von Gruppen, von Parteien, dann heißt es, dass man mit offenen Karten spielt.
Das heißt es und das heißt auch, dass beide Seiten, also jetzt nicht nur der Westen, aber auch Russland, transparenter sein müssen. Es kann auch nicht sein, wie ich finde, dass Russland seine Nachbarn mit hybrider Kriegsführung überzieht oder sie mit Cyberattacken verfolgt und dann hinterher quasi das Ding so ein bisschen dialektisch umdreht und sagt, also wir sind eigentlich die Opfer, nicht? Wir sind gar nicht richtig konsultiert worden und wir wollen aber, dass ihr unsere eigenen Sicherheitsinteressen wahrnimmt. Also was ich damit sagen will, ist, always takes two to tango. Das muss neu austariert werden, dieses Sicherheitsgefälle, das Gefüge, die Architektur. Und dazu gehören sehr, sehr viele Facetten.
Und Sie sagen, das will er auch und er will das neu austarieren oder sagen Sie, er will Krieg?
Ich bin der Meinung, dass er schlussendlich diese Diskussion haben möchte. Er will als ein Player in der ersten Liga spielend diese Diskussion über diese Themen führen. Ich glaube nicht, dass er die militärische Drohkulisse aufgebaut hat, um letztendlich die Ukraine zu besetzen. Natürlich muss man sagen, niemand kann in den Kopf des Herrn Putins wirklich schauen. Aber mein Gefühl war eigentlich von Anfang an und ist es immer noch, dass er die Drohkulisse nutzt, um seinen politischen Forderungen Nachdruck zu verschaffen.
Und
das
wäre nicht,
ist ihm bislang gelungen.
Und wäre nicht neben der Aufmerksamkeit, die der Westen ihm jetzt zuteil werden lässt, am Ende doch an ein Moratorium zu denken, dass man sagt, wir akzeptieren, dass Russland Sicherheitsinteressen hat. Wir akzeptieren auch, dass diese Sicherheitsinteressen tatsächlich vor der Haustür beginnen und dass eine Art, ich sage jetzt mal Pufferstaatengebilde von Finnland bis zur Ukraine dort sich etablieren kann. Also Staaten, die heute nicht in der NATO sind und es morgen dann eben auch nicht sein werden.
Also schlussendlich, glaube ich, müssen wir da einen Spagat machen. Wir müssen zwei Dinge miteinander verbinden. Wir müssen auf der einen Seite sicherstellen, dass die freie Bündniswahl nach wie vor ein Prinzip in Europa bleibt. Wir können ja nicht den Finnen oder Schweden sagen, ihr müsst in erster Linie an die Tür des Kremls klopfen, um zu fragen, ob ihr mit der NATO irgendwann mal enger zusammenarbeiten wollt oder gar Mitglied werden wollen. Das kann es nicht sein.
Aber wir müssen ja auch damit einverstanden sein, die anderen NATO-Staaten. Es muss ja auch für Deutschland zum Beispiel oder für Frankreich eine zusätzliche Sicherheit und nicht große Unsicherheit bringen.
Absolut. Und also der erste Punkt, den ich hier nochmal unterstreichen möchte, ist, wenn wir über Bündnismitgliedschaften reden, müssen wir das inklusiv tun. Das heißt, wir müssen mit denjenigen Staaten auch reden und sie einbinden in die Gespräche, die tatsächlich Interesse haben. Das sind die Ukraine, das ist Georgien, eventuell irgendwann vielleicht mal Finnland und Schweden, die haben ihre Meinungsfindung ja noch nicht abgeschlossen. Aber wir können ja nicht über diese Staaten verhandeln. Und das ist ein Punkt, den die Russen schlucken müssen, auch wenn sie eigentlich das Geschäft lieber oder den Deal lieber mit Washington alleine machen möchten. Und zum Schluss müsste sich dann in der Tat die Debatte um die Frage eines Moratoriums, wie auch immer die Begrifflichkeit ist, aber aus der Sicht des Westens würde ein Moratorium natürlich schwer zu akzeptieren sein, weil die NATO ganz sicherlich nicht den Eindruck erwecken will, sie gibt Moskau ein Vetorecht über wirklich elementare Entscheidungen, die sie selbst treffen will. Aber man muss sich in der Mitte treffen. Also es wird auf einen Kompromiss hinauslaufen müssen, da bin ich ziemlich sicher.
Denn Russland wird ja nicht aus Europa verschwinden. Und Nein. Insofern brauchen gerade wir Deutschen auch den russischen Partner und nicht den russischen Gegner.
Ja, aber ich denke, worauf wir uns einstellen müssen, auch in Deutschland, sind lange Verhandlungen, schwierige Verhandlungen. Und da müssen in der Tat wirklich dicke Bretter gebohrt werden.
Aber hatte nicht die deutsche Seite in den Minsker Abkommen 1 und 2 eigentlich schon den kleinen Finger gereicht, indem sie Teile der Ukraine als Teilrepubliken, als Art autonome Republiken weggegeben hatte? Das heißt, wir leben doch jetzt in einem Status, wo Minsk noch gar nicht in Erfüllung gegangen ist. Putin hat doch schon Dinge bekommen, die er nur im wahren Leben noch nicht bekommen hat, nur auf dem Papier.
Ja und nein. Also das Minsker Abkommen ist schwierig zu implementieren. Und wie Sie zu Recht sagen, es liegt ja so ein Stück weit seit 6 Jahren auf Eis, weil die beiden Hauptbeteiligten sich weigern, auch nur die ersten Schritte zur Implementierung zu machen. Das betrifft die ukrainische Seite genauso wie die russische.
Weil die gar nicht miteinander reden.
Weil sie nicht miteinander reden und weil die ukrainische Seite in wahrscheinlich ziemlich große innenpolitische Schwierigkeiten kommen würde, wenn sie beispielsweise Gesetzesvorhaben in dem ukrainischen Parlament vorbringen würde, um diesen Sonderstatus der beiden abtrünnigen Republiken Luhansk und Donetsk auch ein Stück weit detailliert zu beschreiben. Das würde die Nationalisten in der Ukraine auf den Plan rufen. Sie würden mit großer Wahrscheinlichkeit dagegen heftig argumentieren und Präsident Zelensky unter nicht geringen Druck setzen.
Wie ist der Status nochmal? Wie war der Terminus technicus für diese beiden Staaten? Special Status?
Ja, sie sollen einen Sonderstatus bekommen, als Teil der Ukraine verbleiben. Und dann soll laut Minsker Abkommen, das im Übrigen so aus 13 unterschiedlichen Punkten besteht, es sollen dann auch irgendwann Wahlen durchgeführt werden in diesen beiden Gebieten. Es sollen politische, soziale, wirtschaftliche und auch kulturelle Rahmenbedingungen ausbuchstabiert werden, wie die russische Mehrheitsbevölkerung und auch die ukrainische Minderheitsbevölkerung in diesen beiden Gebieten in Zukunft miteinander leben sollen.
Das heißt für mich aber zusammengefasst, dass die Ukraine nicht nur Opfer ist in diesem Konflikt.
Sie ist Teil eines Konfliktes, eines sehr komplexen Konfliktes. Und Präsident Putin, um nochmal auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, hat diese beiden Dinge miteinander verknüpft. Er hat den Konflikt in der Ukraine der quasi eingeschlafen war, eingefroren war, wieder aufleben lassen und ihn gekoppelt an weitreichende politisch-strategische Forderungen für die Neuordnung von Sicherheit in Europa.
Und hat gute Chancen doch auf dem Verhandlungsweg, wenn ich Sie richtig verstehe, auf dem Verhandlungswege auch etwas zu erreichen, der müsste eigentlich jetzt betreten werden.
Ja, wenn ich Bundeskanzler Scholz nach seinem Treffen mit Präsident Putin richtig verstanden habe, haben sich die Beteiligten jetzt darauf geeinigt, das Minsker Abkommen wirklich versuchen zu implementieren. Das bedeutet aber nicht, dass Russland seine militärische Drohkulisse komplett abbauen wird, auch wenn es gegenwärtig Anzeichen dafür gibt, dass sich die russischen Truppen ein Stück weit zurückziehen, reduziert werden. Wir werden abwarten, wie sich das in den nächsten Wochen darstellt. Aber er kann diese Drohkulisse ein bisschen rauf und runter fahren, wie er es gerne möchte, um deutlich zu machen, dass er die Macht hat, die militärischen Fähigkeiten hat, seine Ziele auch notfalls mit Gewalt umzusetzen.
Aber Sie würden schon sagen, der gestrige Tag und das gestrige Treffen Scholz und Putin war ein gutes Treffen und wir sind einer Entspannung näher gerückt als dem Krieg.
Wir sind einer diplomatischen Lösung nicht in großen Meilenstiefeln entgegengekommen. Wir sind, glaube ich, noch sehr weit davon entfernt, aber wir haben einen Minischritt gemacht und dieser Minischritt ist sehr, sehr wichtig.
Vielen Dank für die Einschätzung. Vielen Dank.
Gerne. Einen schönen Tag für Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sorgt man sich weiter um die Inflation und wie es mit der Preisentwicklung, die ja deutlich oberhalb von 7% mittlerweile liegt, sich entwickeln könnte. Und genau darüber spreche ich jetzt mit unserer Wall Street Reporterin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Sag uns doch bitte, was sagen die aktuellen Daten des Produzentenpreisindex, ein wesentlicher, ein wichtiger Frühindikator für die Inflation, was sagen uns diese aktuellen Daten?
Der Index ist im Januar um 1% gestiegen. Das heißt, dass die Produkte und Waren im Großhandel, also da, wo die Produzenten einkaufen, um 1% teurer geworden sind. Aufs Jahr gesehen ist das ein Preisanstieg um 9,7%. Das ist weitaus mehr als von Analysten erwartet. Die hatten im Januar nur mit einem Preisanstieg um 0,5% gerechnet, also nur die Hälfte. Das zusammen jetzt mit den Inflationsdaten von letzter Woche dürfte die Zinsängste der Anleger jetzt nochmal zusätzlich befeuern. Umso gespannter sind jetzt hier alle an der Wall Street, wie die Notenbank mit strategischen Zinserhöhungen jetzt die Inflation aufhalten will. Heute kommen Ausschnitte aus der Notenbank-Sitzung von Januar raus. Da hoffen sich die Anleger neue Details, wie die Strategie der Notenbank denn genau aussehen könnte. Und was heute auch noch interessant wird, die Verkaufsumsätze aus dem Einzelhandel kommen raus. Daran sehen die Analysten dann, inwieweit sich die höheren Kosten für Produkte auch auf das Kaufverhalten der Menschen ausgewirkt hat.
Und dann lass uns doch noch über Intel sprechen. Die Firma legt jetzt 6 Milliarden Dollar auf den Tisch, um was zu tun, einen israelischen Konkurrenten zu übernehmen. Anne, ist das aus Sicht der Anleger wirklich ein kluger oder eben nur ein teurer Schachzug?
Ja, Intel hat sich mit Tower Semiconductor auf einen Deal geeinigt. Intel will sich mit der Übernahme noch breiter und unabhängiger auf dem Markt aufstellen, um auch die Nachfrage nach Chips besser decken zu können. Die ist nämlich derzeit weitaus höher als das Angebot. Das hat ja schon viele Unternehmen wie zum Beispiel Smartphone-Hersteller in Produktionsschwierigkeiten gebracht. Der israelische Anbieter hat sich auf analoge Halbleiter spezialisiert. Die werden vor allem in Handy, Auto oder auch in der Medizinbranche verwendet. Bei den Anlegern kam diese Ankündigung super an. Für die Intel-Aktie ging es um 1,8% nach oben und bei Tower Semiconductor gab es sogar ein Plus von über 36%.
Danke, Anne. Und damit gehen wir von New York direkt nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Die Deutsche Bank empfiehlt gerade, sich mit Rohstoffaktien zu beschäftigen, unter anderem mit Glencore. Das ist die weltweit größte im Rohstoffhandel tätige Unternehmensgruppe mit Sitz in der Schweiz. Die haben nämlich gerade Zahlen vorgelegt. Aber warum haben diese Aktien laut Deutsche Bank jetzt so ein interessantes Potenzial, Annette?
Ja, die 5 großen Minenbetreiber der Welt sitzen auf unglaublichen Umsätzen und werden diese, so laut Deutscher Bank, auch großzügig an die Aktionäre verteilen. Das heißt, die Dividenden werden sehr hoch sein und die Barausschüttungen könnten sogar im Laufe des Jahres noch steigen. Das liegt daran, dass die Unternehmen von dem unglaublichen Rohstoffboom profitieren. Wir haben es jetzt bei Glencore gesehen, im abgelaufenen Jahr einen operativen Gewinn von über 21 Milliarden US-Dollar. Netto unterm Strich für die Aktionäre sind immer noch 5 Milliarden US-Dollar bei rausgekommen. Und das liegt natürlich an den hohen Preisen für Rohstoffen, aber natürlich auch an den hohen Ölpreisen. Diese Unternehmen profitieren im Grunde genommen extrem von der momentanen Situation. Und deswegen, sagt die Deutsche Bank, sind diese Titel, diese Aktien, trotz der Tatsache, dass die schon nahe Rekordständen sind, immer noch attraktiv.
Vielen Dank, Annette, und bis morgen früh.
Danke, Gabor, bis morgen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Sie müssen einen Fuchs in der Familie haben, denn mich haben schon die Besten gejagt. Und Junge, neben dir sehen sie alle aus, als würden sie in Zeitlupe fahren.
Na, dass Filmklassiker wie ein ausgekochtes Schlitzohr von Burt Reynolds endlich eine Chance hätten, nicht nur an der Kinokasse, sondern auch bei den Oscars. Am 27. März heißt es ja in Hollywood wieder.
And the Oscar goes to.
And the Oscar goes to.
And the Oscar goes to.
Doch bei dieser Preisverleihung ignoriert man oft den Publikumsgeschmack. Dem wichtigsten Filmpreis der Welt droht deshalb auch allmählich die Bedeutungslosigkeit, zumindest kommerziell gesprochen. Aber das Gute ist, die Kritik an diesem Preis ist bei der Academy angekommen und die wiederum kommt jetzt mit einem Vorschlag um die Ecke, der für frischen Wind sorgen könnte. Bei der diesjährigen Verleihung soll es schon losgehen, da wird nämlich ein Publikumspreis eingeführt. Bis zu 20 Mal pro Tag können die Zuschauerinnen und Zuschauer für ihren Lieblingsfilm votieren. Und so haben Publikumserfolge wie der Kaufhaus Cop oder 50 Shades of Grey, Stirb langsam mit Bruce Willis.
Yippie-yay, du Schweinebacke.
Endlich eine Chance. Filme, die sonst niemals auch nur den Hauch dieser Chance auf einen Oscar gehabt hätten. Aber jetzt heißt es für sie alle, ran ans Publikum und ran an die Trophäe. Fazit, eine gute Idee der Akademie. Es lebe die Demokratie, die Zuschauerdemokratie.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die meisten Stars in der Entfernung zu ihren Fans leben. Sie sollten sich vielleicht ein Beispiel nehmen. An Samu Haber, dem Sänger und Frontman der finnischen Band Sunrise Avenue. Denn der weiß, wie Nähe funktioniert. Für alle, bei denen es vielleicht nicht sofort Klick macht, Sunrise Avenue war die Band mit folgendem großen Hit. Samu Haber ist seither nicht nur in seinem Heimatland Finnland ein Star, sondern auch hier bei uns in Deutschland. Und hier ist er vor allem durch seine Fachkenntnisse als Jurymitglied bei The Voice of Germany aufgefallen.
Und in dieser Show, ich liebe diese Show, aber es geht so schnell auf Deutsch. The Voice of Germany, Überraschung. Ja. Und, und dann whatever.
Jetzt überraschte der Sänger ein finnisches Brautpaar. Als nämlich Haber bei Instagram das Cover seiner neuen Single zeigte, da kommentierte eine Frau, die er gar nicht kannte, und sie kommentierte dahingehend, dass sie sich diesen Song gerne auf ihrer Hochzeit vorstellen könnte. Vielleicht wolle er dort einfach mal proben. Was wahrscheinlich eher als Scherz der Frau gemeint war, wurde dann Realität. Der Sänger antwortete auf ihren Kommentar. Die beiden tauschten einige Nachrichten aus. Sie verriet ihm, wo und wann die Hochzeit stattfinden würde. Und dann, Samu Haber hat sich nicht lange bitten lassen und tauchte tatsächlich auf dem Fest des Brautpaares auf. Mitten in Finnland erkannten wir sie dann, die Berge von Hollywood.
Bye, bye. Streets again, bye bye.
Ich wünsche Ihnen einen unbekümmerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Thank you for the morning walks on the sweet sunset and for the hot night moments, for the fantasy in my bed. I take a part of you with me now and you won't get it back, and a part of me will stay here, you can keep it forever, dear. Streets again, bye bye.